Ab und zu komme ich bei bestimmten Anlässen mit Menschen aus verschiedensten Gemeinden ins Gespräch über Gemeindeentwicklung. Das ist ja ein brandheißes Thema schon seit vielen Jahren. Immer wieder begegne ich da der Frage, wie eine Gemeinde für gemeindeferne Menschen einladender werden kann. Und dazu gibt es eine Menge Literatur und Erfahrungsberichte, die dann zu ausgefeilten Konzepten werden, richtige Programme. Deshalb heißt mein Predigtthema heute, und am nächsten Sonntag werde ich es weiterführen, der Weg zu einer wirkungsvollen Gemeinde. Zu Beginn habe ich eine absolute Top-Nachricht. Es gibt ein brandaktuelles Missions- oder Gemeindeentwicklungskonzept, top strukturiert und wirklich höchst wirkungsvoll. Das klappt. Es ist nicht mal 2000 Jahre alt und steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 2 in den Versen 42 bis 47. Ich lese den Text einmal vor. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Man könnte über jeden dieser Verse ganz viel sagen. Und ich empfehle euch, daheim in Ruhe nochmal und auch öfter über diese Verse nachzudenken. Es ist wichtig, dass wir persönlich und auch in unseren Gemeinden hier immer wieder nachhören. Ich möchte heute und am nächsten Sonntag auf ein paar Schlüsselbegriffe eingehen, die in diesem Text stehen. Erstes Schlüsselwort, beständig. Im Lateinischen steht es noch etwas genauer. Da heißt es autem errant perseverantes. Perseverantes ist ein Nomen. Das heißt, sie waren Beständige. Beständigkeit gehörte also ganz zentral zu ihrem Wesen. Das war nicht nur eine Eigenschaft, die man mal hat und dann wieder nicht, sondern es waren beständige Leute. Mein Name ist beständig, stellt euch das mal vor. Es war also im Prinzip eigentlich eine Qualitätsbezeichnung. Das entsprechende Wort im griechischen Urtext bedeutet verharren. Das heißt, diese Christen waren Menschen, die mit unermüdlicher Ausdauer an etwas dranblieben. Hier gab es kein Handeln nach Lust und Laune. Wie bin ich heute drauf? Mich erinnert das an das Beispiel, das Jesus von der Witwe erzählt, die vom Richter verlangte, dass er ihr Recht spricht und nicht nachließ, bis er endlich nachgab. Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Wer sie nachlesen will, sie steht in Lukas 18. Beständigkeit, das Verharren bei einer Sache, braucht Disziplin. Die wird einem nicht in die Wiege gelegt. Die wächst auch nicht auf Bäumen oder ist mit einer Impfung zu haben, sondern basiert, wie so vieles im Leben, auf meiner ganz persönlichen Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, an etwas konsequent dran zu bleiben. Ich entscheide mich für Beständigkeit und gegen Beliebigkeit. Beliebigkeit ist abhängig von meiner Laune, von den Umständen, die mir vielleicht mal wieder nicht gelegen sind. Beliebigkeit relativiert. Sie senkt das Niveau, sie macht schließlich gleichgültig. Ich habe gestern wieder so ein Beispiel für Beständigkeit erlebt, wenn die Gabriele, deshalb sage ich das heute, die hier unter euch sitzt und einige andere, auch die Gabi, nicht über viele, viele Jahre Beständige wären, wenn es um Weihnachten im Schuhkarton ging, dann hätten wir gestern nicht über 1400 Päckchen verpacken können. Das gehört dazu. Ich denke mal, Gabriele, ich greife jetzt nicht, du darfst mir widersprechen, wenn es nicht stimmt, aber ich vermute mal, Lust dazu hast du nicht immer. Gerade wenn sich alles so häuft. Wenn ich noch an die Zeiten denke, wo das alles sich in deinem Wohnzimmer gestapelt hat, ich glaube, da war die Lust eher gering. Aber sie hat es gemacht. Beständig. Und nur so wächst Frucht. Wenn ein Bauer nur nach Lust aufs Feld geht oder ein Winzer nur nach Lust in den Weinberg und nicht hingeht, wenn er mal nicht so gut drauf ist, ich wette, der Wein wird ganz schön Mist. Also, Beständigkeit. Beliebigkeit ist absolut kein Wesensmerkmal Gottes übrigens auch, ne? Sondern sie ist Verführungsstrategie Satans, nichts anderes. Er hat schon beim Sündenfall Gottes Gebot nicht einfach aufgehoben, das wäre viel zu platt gewesen. Er hat keinen leicht zu durchschauenden Frontalangriff gestartet, sondern mit einer Relativierung gearbeitet. Er hat verharmlost. Sollte Gott etwa gesagt haben, also da habt ihr euch bestimmt verhört. Wie die Geschichte weiterging, wissen wir alle. Beliebigkeit bewirkt Gleichgültigkeit. Eine Ist-doch-egal-Mentalität. Und in der Folge führt sie dazu, dass Gebote missachtet werden. Und Gaben werden nicht gepflegt und ausgeformt, sondern sie verkümmern. Beliebigkeit führt auch dazu, dass ich meinen Gottesdienstbesuch zum Beispiel oder meine Mitarbeit von meiner Laune abhängig mache. Individualismus heutiger Prägung ist auch ein Ausdruck von Beliebigkeit. Beständigkeit dagegen arbeitet aktiv und andauernd auch an Gaben, weil sie die Verantwortlichkeit Gott gegenüber ganz und gar ernst nimmt. Gaben sind nämlich nicht mein Eigentum, sondern Dienstgaben. Sie sollen mich ehren. Nee, Gott ehren. Nicht ich kann stolz darauf sein, dass ich Gaben habe, sondern ich bin der, dem sie zur Verfügung gestellt wird, um anderen zu dienen. Gaben dienen auch den Geschwistern zur Erbauung und zur Ermutigung und zum Wachstum. Beständigkeit macht sich also unabhängig von eigenen Launen, von Bequemlichkeit und Beliebigkeit. Es gibt so ein paar Beispiele von Menschen, an denen ich das wirklich auch ablesen kann. Greg Ferguson, das ist der Musikleiter in der Willow Creek Gemeinde, ein echter Profi. Wer ihn schon mal auf Tagungen bzw. auf den Willow Creek Kongressen erlebt hat, der weiß, das ist ein begnadeter Sänger, der es wirklich nicht nötig hätte, so viel da dran zu bleiben. Aber vor jedem Gottesdienst singt er alleine sich über eine Stunde ein. Nicht damit er so gut klingt, sondern dass er Gott das, was er kann, wirklich ganz zur Verfügung stellt und nicht mal so nebenbei. Jetzt nehme ich noch ein Beispiel aus dem nichtchristlichen Bereich. Michael Jordan, über Jahre einer der besten Basketballer der Welt, der war der Erste da, der beim Training da war. Eine Stunde vorher hat sich aufgewärmt. Und als alle anderen nach über 2 Stunden Training platt nach Hause gingen, war er noch eine Stunde länger da und hat Korbwürfe geübt, bis zum Abwinken. Er hätte es auch nicht nötig gehabt. Er wäre immer noch ein herausragender Basketballer gewesen. Aber er sagte, ich will meiner Mannschaft mit all dem dienen, was ich kann. Und dazu gehört es auch, dass ich beständig dranbleibe, weil ich immer noch mich verbessern kann. Beständigkeit ist Grundlage meines persönlichen geistlichen Wachstums. Und Beständigkeit ehrt letztlich Gott, weil sie dazu führt, dass ich wirklich ihm zur Ehre die Dinge so gut mache, wie ich das kann. Fernab von jedem Perfektionismus. Darum geht es nicht. Aber mit ganzem Herzen. Worin aber waren diese Christen damals Beständige? Zweites Schlüsselwort. Sie waren Beständige in der Lehre der Apostel. Es geht hierbei um mehr als um die Lehre von der Erlösung durch den Tod Jesu. Das ist etwas, was bei der Bekehrung unmittelbar ins Herz geht. Das kann, glaube ich, jeder so auch für sich nochmal nachvollziehen, wenn er den Tag seiner Umkehr noch im Kopf hat. Einige Verse vorher in der Apostelgeschichte, bei der Predigt des Petrus, heißt es, es traf sie mitten ins Herz. Und sie fragten, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Diese Frage ist für die Geschwister in der Jerusalemer Gemeinde entschieden. Rettung ist durch die Hinwendung zu Jesus als lebendigem Herrn und Heiland geschehen. Wenn hier von der Lehre der Apostel die Rede ist, dann geht es um die Frage, wie sieht mein Leben als Geretteter denn jetzt aus? Das war ja durchaus nicht so, als hätte es damals noch viel Literatur darüber gegeben. Wie geht es weiter, damit Rettung Kreise ziehen kann? Wie kann ich meinen Platz in einer wie auch immer gearteten Gemeinde finden und ausfüllen? Es geht jetzt, fromm gesprochen, aber wir sind ja alle fromm, deshalb versteht ihr das ja auch, um Heiligung. Das hat immer etwas damit zu tun, wie ich an dem Platz mein Christsein lebe, an den Gott mich stellt. In der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft und nicht zuletzt natürlich auch in der Gemeinde. Wir brauchen in den Anforderungen des Alltags Anleitung. Schon vor 2000 Jahren war das so. Die Paulusbriefe sind voll von ganz konkreten Handlungsanweisungen für Alltagsprobleme der damaligen Gemeinden. Da ging es nicht um irgendwelche abgehobenen Dinge. Unser Leben heute ist natürlich wesentlich komplexer und viel umfassender auch negativen Einflüssen ausgesetzt als damals. Ich sage nur das Stichwort Medien. Wir sind geradezu angewiesen auf Hilfen, die uns Gottes Maßstäbe für gelingendes Leben verdeutlichen. Wir brauchen gesunde, biblisch fundierte Lehre. Schließlich leben wir ja nicht, auch als Christen, nicht irgendwo abgeschottet in einem luftleeren Raum. Es gibt keine neutrale Zone zwischen Gott und dem Satan. Alle Bereiche, an die ich Gott nicht heranlasse, bleiben nicht unbeeinflusst, eben in irgendeinem luftleeren Raum, sondern werden automatisch vom Durcheinanderbringer eingenommen. Schwarz-Weiß-Malerei, wird vielleicht der eine oder andere denken, wirklich? Nehmen wir das Beispiel Wahrhaftigkeit. Es gibt bei allem, was ich sage, doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage die Wahrheit oder ich lüge. Entweder ich stelle die Dinge sachlich korrekt dar oder ich lasse etwas weg, ich übertreibe vielleicht, ich bringe eine bewusst falsche Betonung ins Spiel. Selbst Schweigen kann eine Lüge sein, wenn es nicht aus echter und wohlüberlegter und an der Stelle angebrachter Barmherzigkeit, sondern aus Feigheit geschieht. Das bedeutet, wenn ich nicht beständig darin bin, mich mit den Maßstäben Gottes zu befassen, gebe ich, ob ich will oder nicht, dem Widersacher Raum. Er ist sofort zur Stelle, wo Leere bei uns entsteht. Was ist denn Jesus passiert, als er 40 Tage fastete? Er wurde angreifbar. Und zwar in den urmenschlichen Bedürfnissen, wie zum Beispiel der Nahrung. Und wer war sofort zur Stelle? Machen wir uns bitte an der Stelle nichts vor. Der Böse schläft nicht. Deshalb brauchen wir dieses feste Fundament in der Lehre. Die bekomme ich natürlich in der stillen Zeit, die bekomme ich durch Bücher, durch Hauskreise, in der Gemeinde, durch Seminare, durch Tagungen, durch Kongresse, wo auch immer. Überall dort, wo das Wort Gottes authentisch verkündet wird. Dort bekomme ich Nahrung. Dort bekomme ich gute Lehre. Und diese Lehre ist nicht nur für hier, sondern vor allem auch für hier. Aber der zentrale Ort, wo ich die Lehre hoffentlich regelmäßig bekomme, ist meine Ortsgemeinde. Hier ist der Platz, wo ich sie auch kontinuierlich bekommen kann. Und in der Regel, in vielen Gemeinden, ist das der Sonntagsgottesdienst, in dem das Wort Gottes gelehrt wird. Er ist der zentrale Ort, wo das weitergesagt wird, was uns als verantwortlich Lehrenden von Gott aufs Herz gelegt wird. Und jeder Lehrende oder jede Lehrende steht immer in der Verantwortung, mit offenem Herzen und wachem Verstand sich selbst den biblischen Texten zu stellen. Dabei kommt es natürlich vor, dass man sich auch mal verpredigt. Natürlich spricht nicht jede Predigt jeden in gleicher Weise an. Natürlich liegt dem einen dieser Predigt Stil mehr als ein anderer. Das ist so. Aber es geht um mehr. Die Lehre im Gottesdienst gibt Anstöße, hinterfragt, ermutigt hoffentlich zu neuen Schritten. Sachliche Information ist das eine. Gottes Denken über mich und mein Leben besser kennenzulernen, ist das andere. Darum geht es nämlich. Höre ich in der Predigt, in der Bereitschaft zu, mich persönlich herausfordern und hinterfragen zu lassen? Das ist letztlich der Sinn der Predigt. Es geht nicht darum, sich hin und wieder höchst erbauliche Gedanken zu machen. Es geht auch in der Lehre nicht um Anhäufung von Bibelwissen, dass ich möglichst viele Bibelverse irgendwann auswendig kann. Es geht um die Ansprache Gottes ganz persönlich in mein Herz hinein. Es traf sie mitten ins Herz. nicht nur bei der Bekehrung, sondern immer dort, wo ich Verstand und Herz Gottes Reden und seinem Heiligen Geist aufsetze. Wenn ich mich dem entziehe, verlasse ich einen wesentlichen Ort des Redens Gottes. Das ist übrigens kein völlig neuartiges Problem unserer Zeit. Schon im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 25 steht als Ermahnung: Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Und das könnt ihr dann lesen, was da steht. Übrigens hat uns Gott eine Hilfe an die Hand gegeben, was die Beständigkeit des Gottesdienstbesuches angeht. Weil er uns kennt und um die Gefährdung genau in diesem Punkt weiß, hat er die Sonntagsheiligung nicht in unsere Beliebigkeit gestellt, sondern sie als Gebot formuliert. Ihr könnt von mir aus den Kopf schütteln oder mit mir schimpfen oder mir hinterher ans Schienbein treten, dass ich jetzt mit dem Sonntagsgebot komme. Aber ehrlich, ich habe es nicht in die Bibel geschrieben. Ich weiß wirklich nicht. Klar, das muss ich dazu sagen, zur Sonntagsheiligung gehört mehr als nur der Gottesdienstbesuch. Und ich höre schon den Einwand, ich kann den Sonntag auch heiligen, ohne in den Gottesdienst zu gehen. Ja, kann sein, wird das ein oder andere Mal auch so sein. Ich möchte darüber überhaupt nicht urteilen. Aber jeder prüfe sich selbst und seine ehrlichen Motive einmal ganz ungeschminkt, wirklich ganz ehrlich im Gespräch mit Gott, wie diese Heiligung dann in der überwiegenden Zahl der Fälle wirklich aussieht. Ich sage es gerade heraus, wir lügen uns in die eigene Tasche, wenn wir meinen, den Sonntag im Sinne Gottes zu nutzen, ohne beständig am Gottesdienst teilzunehmen. Und ich nenne jetzt ein Beispiel von jemandem, den jeder von euch kennt. Jesus nämlich ist das beste Beispiel dafür. Er ging am Sabbat nicht in den Wald spazieren und joggen oder walken oder sonst was. Er ging in die Synagoge. Hammer, oder? Punkt. Mehr steht da auch gar nicht. Er ging am Sabbat, wie es die Gewohnheit war, in die Synagoge. Haben wir es weniger nötig als er? Ich sage das Folgende mit einem Augenzwinkern. Wir müssen ja nicht gleich übertreiben und es so machen, wie es im Text steht. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich eher nicht machen. Ich fasse kurz zusammen. Wenn wir uns nicht beständig der biblischen Lehre aussetzen, dann geben wir dem Widersacher Raum in unserem Denken und dann auch in unserem Handeln. Das wird nicht hier oben bleiben. Wir behindern Ermutigung, Ermahnung, Korrektur. Zunächst mal für uns selber. Wir erschweren persönliches Wachstum bei uns selbst und bei anderen, weil wir als Glieder an einem Leib zusammenhängen, ob wir wollen oder nicht. Drittes Schlüsselwort, beständig in der Gemeinschaft. Ich knüpfe hier unmittelbar an den folgenden Punkt an. Die biblische Lehre ist einer der Zentralpunkte des Gottesdienstes. Hier redet Gott zu uns, weil er seine Gegenwart zugesagt hat und dazu steht. Aber es geht auch um die Gemeinschaft untereinander. Was ist das schön, wenn Gemeinde einmütig Gott lobt? Wenn ich hin und wieder mal auf einem Kongress bin und da sind 6.000 Leute und dann erschallt das Lob Gottes. Das ist ein Stück wie Himmel. Es war nur ein Abklatsch, aber ein Stück ist das wie Himmel, wenn man das erlebt. Etwas ganz Fantastisches. Da geht mir echt das Herz auf. Auch wenn wir gemeinsam in der Gemeinde Gott loben, das ist was Wunderschönes. Das bedeutet ja auch ein Stück weit Anteil aneinander nehmen. Glaube und Leben miteinander teilen. Und das heißt, dein Glaube, dein Leben geht auch mich etwas an und umgekehrt. Es ist mir nicht egal, wie du lebst. Es ist mir nicht egal, ob du beispielsweise am Leben der Gemeinde beständig teilnimmst oder nicht. Ich nehme hier die Verse weiter unten im Text hinzu, die eine absolut radikale Gemeinschaft der Urgemeinde bezeugen. Vers 44 und 45 lauten: Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen jedem so viel, wie er nötig hatte. Wie sieht unser Teilen denn aus? Wir haben nicht die existenziellen finanziellen Nöte, wie es sie damals gab, weil wir soziale Sicherungssysteme haben. So etwas gab es damals natürlich nicht. Aber es kann für uns als Gemeinde auch an dieser Stelle ganz konkret werden, was die materielle Hilfe Geschwister angeht, die in Not geraten. Witwen und Waisen können auch Geschiedene und ihre Kinder sein, die von ihrem Ehemann im Stich gelassen wurden. Springen wir als Gemeinde in die Bresche? Haben wir das wirklich im Blick? Ich weiß nicht, wie es in eurer Gemeinde läuft, aber mich freut es, wenn ich in Gesprächen mitbekomme oder im Umfeld erlebe, dass Ehepaare schon mal die Kinder eines anderen Paars oder einer Alleinstehenden bei sich mit in die Familie nehmen, damit irgendeine besondere Veranstaltung besucht werden kann. Oder man mal wegfahren kann, mal ganz ohne die Kinder. Oder als Ehepaar einen gemeinsamen Abend verbringen kann, mit dem man nicht so gerechnet hat und mal raus ist aus dem Alltagstrott. Es gibt bei vielen die aktive Hilfe bei Arbeiten am Bau, am PC. Nicht jeder kann damit umgehen. Oder sonst wo. Es ist schön, dass diese Dinge in vielen Gemeinden wie selbstverständlich geschehen, ohne dass man erst auf Knien ran anrutschen muss und sagen, kannst du mir mal helfen? Dass die Menschen einfach da sind. Übrigens wird das auch von der außergemeindlichen Umgebung sehr wohl wahrgenommen. Der Satzteil hatten alles gemeinsam, meint aber noch viel mehr als die materielle Verantwortung füreinander. Es geht nämlich wirklich um Anteilnehmen am Leben eines anderen. Wir sind als Gemeinde ein Leib. Jeder hat seine Aufgabe und seinen Platz. Keiner kann sich dem Leib entziehen, ohne dem Leib zu schaden. Denn dann fehlt ein Teil. Wenn wir als Gemeinde gemeinsam auf dem Weg sein wollen, dann bedeutet das auch, dass wir eine Nähe zueinander entwickeln. Das ist vor allem ein Prozess, der innerlich abläuft. Es erfordert gegenseitige Offenheit, Ehrlichkeit, Bereitschaft zum Zuhören und Reden, wo es angebracht ist, und Vertrauen und vieles mehr. Wir müssen lernen, an dieser Stelle wirklich ernst zu machen. Gemeinschaft muss in die Tiefe wachsen, sonst bleibt sie oberflächlich und beliebig, letztlich wertlos. Wir sind als christliche Gemeinde kein Kaninchenzuchtverein. Diese Gemeinschaft muss in gegenseitiger Liebe gegründet sein. In einer Liebe, die wirklich fundamentales Interesse am anderen hat. Vor einiger Zeit sprach mich ein lieber Bruder an. Er sagte, dass er mit mir an einer bestimmten Stelle so seine Probleme hat. Natürlich ist einem das im ersten Augenblick nicht unbedingt angenehm, wenn eigene Verhaltensweisen kritisiert werden. Aber ich spürte bei meinem Gegenüber, dass das nicht geschah, um mich niederzumachen. Es geschah nicht nach dem Motto, dem geige ich jetzt mal gehörig die Meinung. Sondern ich durfte spüren, dass es aus Liebe, aus Wertschätzung geschah. Dass ihm an mir und unserer Beziehung wirklich etwas liegt. Und ich konnte eingestehen, dass er recht hatte mit seiner Wahrnehmung. Was tut das gut, wenn es Menschen um uns gibt, die uns in Liebe dazu verhelfen, falsches Verhalten zu sehen und zu korrigieren. Wie sollen wir bitteschön denn sonst wachsen? Ich sage euch, wenn wir uns als Geschwister nicht in Liebe auf Dinge hinweisen dürfen, die nicht in Ordnung sind, dann wird es unsere weltliche Umgebung lieblos tun, gnadenlos, destruktiv. Da geht es um Gewinner und Verlierer. Da werden uns die Dinge regelrecht um die Ohren gehauen. Ich wünsche mir wirklich, dass wir in den Gemeinden eine Kultur der liebevollen Ermahnung und Korrektur entwickeln. Nicht um den heißen Brei reden, Dinge beim Namen nennen, aber so, dass sie aufbauen und helfen, dass sie ermöglichen, den Blick nach vorne zu richten. Korrektur nicht um der Korrektur willen, sondern um Erneuerung und Heilung möglich zu machen. Das gehört untrennbar zum Alles gemeinsam haben dazu. Die Verse wurden in der Vergangenheit gründlich missverstanden, sogar als Urkommunismus bezeichnet. Wie falsch! Kommunismus hat nichts, aber auch gar nichts mit Liebe zu tun. Baut letztlich auf einer Ideologie des Klassenhasses auf. Will äußere Verhältnisse verändern, damit eine gerechte Ordnung entsteht. Nennt mir ein Beispiel, wo das irgendwo auf der Welt auch nur ansatzweise funktioniert hat. Überall ist der Kommunismus gescheitert. Hier, in dem, was hier gesagt ist, geht es aber um ein Miteinander, das veränderte Menschen dann ganz selbstverständlich leben, weil sie nicht Verhältnisse verändern, sondern weil sie mit zwei Füßen ganz fest verwurzelt sind in der Liebe eines gnädigen Gottes. Kein Zwang, kein Druck, keine Revolution. Veränderung der Herzen führt zueinander hin. Die lässt echte Gemeinschaft wachsen. Und jetzt ändern sich auch die Verhältnisse. Jesus redet von der Gemeinde als einem Leib. Und wenn Jesus von der Gemeinde als Leib spricht, dann hat er auch das nicht in unsere Beliebigkeit gestellt. Er hat nicht gesagt, falls ihr möchtet, könntet ihr mal in Erwägung ziehen, ob ihr euch als Gemeinde nicht vielleicht als Leib verstehen könntet. Nur so als Vorschlag. Macht mal ein Gemeindeforum darüber und gebt mir dann Bescheid, wie eure Meinung dazu ist. Nein, ich bin das Haupt, ihr seid die Glieder. Das ist so. Es gibt da keine Wahlmöglichkeit. Es ist mir als Christ nicht freigestellt, ob ich Glied sein will oder nicht. Ich bin es. Wie sieht eure Gemeinde als Leib aus? So? Oder so? Oder so? Oder so? Oder vielleicht sogar so? Wo ist mein Platz? Wo ist dein Platz? Neben dem Leib? Mache ich mein Ding, weil mir das wichtig ist, unabhängig davon, was andere dazu denken und sagen und ob das wirklich jetzt dran ist? Füge ich mich in den Leib ein, auch wenn mir der Fuß in seiner Form jetzt nun gar nicht gefällt, vielleicht auch die Hände nicht? Wir merken direkt, dass nur das erste Bild das wiedergibt, was wirklich Sinn macht. Nicht nur, dass es komisch aussieht, wenn plötzlich eine Hand fehlt oder der Arm irgendwo ganz weit weg daneben ist oder die Augen leicht verrutscht sind. Hier fehlt nämlich dann nicht nur einfach ein Körperteil, sondern alles, was beispielsweise von den Augen abhängig ist. Und das ist recht viel. Der Leib wird in seiner gesamten Funktion eingeschränkt. Natürlich kann man das überspielen. Es gibt ja auch Blindenschrift oder sonstige Hilfsmöglichkeiten. Oder wenn mir das Bein fehlt, gibt es ja auch eine Prothese. Aber sie kann nie wirklich das fehlende Glied gleichwertig ersetzen. Nehmt eine Hand oder beide Hände ohne Daumen. Stefan wird sich freuen beim Gitarre spielen. Ne? Oder stellt euch mal vor, ihr müsst einen Hammer nehmen und einen Nagel ohne Daumen einschlagen. Einfach mal probieren. Aber ich habe es nicht gesagt, wenn ein Krankenhaus auftaucht. Wenn Menschen sich der Gemeinschaft entziehen, dann schwächen sie den gesamten Leib. Das ist so. Ich höre immer wieder den Spruch, die Gottesdienste, der Kurs, die Gemeindestunde, das Seminar, das bringt mir nichts. Deshalb bleibe ich weg. Das geht an meinen Bedürfnissen vorbei. Ich möchte mal bewusst provokativ zurückfragen, schon mal drüber nachgedacht, was du den anderen bringst? Schon mal überlegt, dass du mit deinem Fehlen der Gemeinde deine Einzigartigkeit entziehst? Gemeinschaft ist absolut auf Gegenseitigkeit angelegt. Ich kann mich nicht im Sitz zurücklehnen und nur meine Erwartungen pflegen. Nochmal, als Christ bin ich Teil des Leibes, sagt Jesus. Keine Wahl, das ist so. Andersherum, bin ich kein Teil des Leibes, entziehe ich mich häufiger der Gemeinde, als ich da bin, bin ich dann überhaupt Christ? Das ist eine unverschämte Frage. Müsst ihr nicht weiter drüber nachdenken. Ich fordere euch heraus, vielleicht dann doch drüber nachzudenken, nicht nur was den persönlichen Stand der Dinge betrifft, sondern auch was die Verantwortung einem Bruder, einer Schwester gegenüber angeht. Kenne ich jemanden, mit dem ich an dieser Stelle vielleicht einmal wirklich in Liebe und um seinetwillen reden sollte? Es ist wesentlicher Bestandteil der Gemeinschaft, dass wir als Gemeindeglieder Verantwortung füreinander übernehmen. Ganz ehrlich, es tut mir weh, wenn ich in meiner Gemeinde eine ganze Reihe von Geschwistern sonntags nur ganz, ganz selten sehe. Es tut mir weh, wenn so viele Stühle leer bleiben. Ich leide darunter, dass wir es als Gemeinden noch nicht begriffen zu haben scheinen, dass wir wirklich ein Leib sind. Unser Bild als womöglich verkrüppelter, gehbehinderter Leib, der wird dann auch nach außen wahrgenommen. Glaubt es mir. Ich werde in der nächsten Predigt noch darauf zurückkommen. Ich fasse zusammen. In der Gemeinschaft leben heißt, meine Verantwortung für den Leib Christi zu übernehmen. Das bedeutet, umfassend Anteil zu nehmen in tätiger Nächstenliebe. Das kann konkrete Hilfen bei Arbeiten im finanziellen Bereich. Das kann aber auch Hilfe in ganz anderen Notlagen bedeuten. Das heißt nämlich auch, Anteil zu nehmen am geistlichen Wachstum des anderen. Mut zur Korrektur des eigenen Verhaltens zu haben und zur liebevollen Korrektur anderer bereit zu sein. Das kann aber nur funktionieren, wenn ich überhaupt präsent bin. Die nur sporadische Teilnahme am Gemeindeleben, die signalisiert letztlich Gleichgültigkeit. Da ist etwas austauschbar. Vielleicht will ich immer nur für mich haben. Und wenn ich nicht bekomme, was ich möchte, dann bleibe ich eben weg. Das hat allerdings mit Gemeinschaft im christlichen Sinne nichts zu tun. Ich möchte euch zu einer Entscheidung herausfordern. Ich habe heute über die drei Schlüsselworte beständig in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft gesprochen. Ihr habt nach der Predigt 2 Minuten Zeit, in denen ihr darüber nachdenken könnt, ob ihr an einem der drei Punkte zum ersten Mal oder ganz neu mit Gott vielleicht ein Abkommen schließt. Etwa so: Herr, ich habe entdeckt, dass ich einen Mangel an Beständigkeit, und dann setzt ein, was ihr wollt, habe. Ich möchte, dass sich das ändert. Ich bitte dich, arbeite du an mir. Lass mich radikal ehrlich mit mir und mit dir sein, damit du mich so verändern kannst, dass ich ein beständiger, ein ehrlicher, ein mutiger und so weiter werde. Setzt für Beständigkeit ruhig das ein, wo ihr bei euch im Gespräch mit Gott ehrlich einen Mangel entdeckt habt. Aber tut es. Wenn es in euch unruhig ist oder wenn ihr innerlich einen Widerstand spürt an irgendeiner Stelle, dann ist das das Zeichen dafür, dass ihr es erst recht tun sollt. Vielleicht möchte der ein oder andere es auch vor einem Zeugen aussprechen. Das kann sehr hilfreich sein. Ich denke, es gibt Leute in eurer Gemeinde, die dafür gerne zur Verfügung stehen. Gott möchte, dass wir wachsen, persönlich und als Gemeinde. Das funktioniert aber nur, wenn wir bereit sind, Altes hinter uns zu lassen, gewohnte Pfade zu verlassen und eine neue Ebene der Glaubenshingabe zu betreten. Ich bitte euch wirklich, tut es. Beständigkeit und Treue stehen unter einer großen Verheißung. Nächsten Sonntag werde ich mehr dazu sagen. Amen.